Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Für die internationalen Händel-Festspiele Göttingen hat George Petrou als künstlerischer Leiter einen musikalischen Schatz gehoben. Es sind Arien von Georg Friedrich Händel, die nie in einer Opernaufführung zu hören waren und in Händels Werkverzeichnis schlummerten. Im Bündnis mit Regisseur Lawrence Dale reifte die Idee für ein sogenanntes Opernpasticcio, für das die Arien mit der Erzählung Sarrasin von Honoré de Balzac verwebt wurden. Für unsere Reihe im Gespräch haben wir das musikalische Schauspiel, das zum Festival am Deutschen Theater aufgeführt wird, mit Lawrence Dale erkundet. Im Anschluss hören Sie einen Ausschnitt aus Balzacs Erzählung, die der Göttinger Schauspieler Götz Lautenbach bei den Festspielen auch in einer szenischen Lesung präsentiert.
Lawrence, Ihre erste Begegnung mit dieser Balzac-Erzählung, wie war das? Es gab diese Fülle von Arien, die Georges Petrou gerne in einen Abend einbinden wollte und gesucht war ein Szenario.
Zuerst, ich habe diese Geschichte von Balzac sehr interessant gefunden, weil das ist ziemlich barock. Das ist in 1760 und das Anfang von Balzac, wer erzählt die Geschichte, in 1830, also sie gehen zurück, 70 Jahre. Also hat schon zwei Epochen. Wir haben viele Parallelen zwischen beiden Sopranisten. Eine ist die Zambinella, die berühmte Sopranistin in Rom in 1760. Aber wir haben einen Bildhauer. Das ist der Sarrasin. Der ist von Paris gekommen nach Rom und er kennt nicht die Gewohnheit in Rom. Also das bedeutet, dass er ist ganz naiv und er versteht nicht, dass die Damen sind verboten auf der Open Bühne in Rom. Das muss immer ein Castrato sein. Also er ist begeistert, bewundert diese zauberische Stimme von Zambinella und ist verführt von dieser Stimme, von diesem Klang. Das bedeutet, es ist ein ganz besonderer Moment, wie ein magischer Moment. Das ist auch ein ganz magischer Moment für den Balzac, wenn er hat seinen Gast zum Party mitgebracht, dem Pariser Haus von Delanti, Delanti-Familie. Man weiß nicht, wie sie hat so viel Geld und warum sie sind reich und warum diese Kinder sind ein bisschen komisch, warum die Mutter ist so schön, aber mit einem so ein alter quasi tote Mann.
Die Erzählerfigur, und hier ist das ja Balzac, möchte ja eine Sopranistin für sich einnehmen. Er bewundert sie, da ist eine erotische Spannung.
Natürlich.
Vielleicht ist das auch erstmal nur die typische Pose des Herrn, der sich mit einer schönen Grazie schmücken will.
Balzac war bekannt als ein sehr berühmter, wie sagt man, Womanizer. Der Balzac war eigentlich hässlich, aber er hat viel Erfolg mit den Damen. Und er kommt in diese Party, die Dame, diese berühmte Sängerin, zu verführen. Und dann kommt ein Spiel mit ihm, ein Confusion zu machen, eine chaotische Situation zu machen, wo die Sopranistin, die Frau Rochefide, der bekannte Sopranistin der Pariser Oper, sie ist ganz wie ein Spiel in der Hand von Balzac. Das bedeutet, dass er sagt, komm mit mir in eine Reise, 70 Jahre früher, und ich erkläre, was ist diese Rätsel. Das ist ganz genau, was wir haben gesehen auf der Bühne.
Das macht ja jetzt auch das Szenario spannend. Es sind zwei Paare.
Genau.
Und auch ganz unterschiedlichen Temperamenten. Diese Madame de Rochefide hat ja ein Auftreten einer selbstbewussten,
genau, sie ist
machtbewussten,
genau,
Primadonna.
Genau, genau.
Da zieht also Monsieur Balzac gelegentlich den Kürzeren. Der muss schon sehr souverän punkten.
Ja,
um das die überhaupt aus dieser Pose rauszulocken. Mhm. Da ist also sehr viel Show-Effekt,
exactly.
Selbstdarstellung. Wenn es den Zeitsprung gibt, dann verändert sich das.
Ein erotisches Spiel zwischen die beiden, das ist ganz klar. Das ist dieses Spiel, das man sieht. Man kann sagen, von einem Parallel mit der Sarsin 70 Jahre früher, aber das ist in einer Art sehr rein. Der Bildhauer ist sehr, sehr beeindruckend und verliebt sofort in eine Stimme.
Aber auch Zambinella jetzt von der Anmut und von der Innigkeit auch des Gesangs hat etwas durchaus vergleichbar Naives oder ganz Ursprüngliches in der musikalischen Darstellung, in der Rolle. Auf der Bühne. Als ob sie den Kontrapunkt bildet, die naive Primadonna,
genau.
Nicht die berechnende.
Nein, sie ist wie ein Schatz von der Kardinal. Sie ist geschützt. Sie ist wie ein Spielzeug von der Kardinal, von der Gesellschaft. Und das hat alles für der Zambinella gemacht. Gesang, Lehre und alles. Aber wenn die Zambinella trifft zum ersten Mal Sarsin, sie ist so begeistert in eine Art reines Künstler ist nicht ein falsches Spielzeug wie die andere. Und dann kommt dieser Moment, wo sie sagt, du und dann Rom, ich will nicht mehr von das. Ich hätte mehr mich töten als so leben.
Also und weitermachen, das, diese Rolle spielen.
Und das ist komischerweise, sie singt eine Szene von Lucrezia, wo Lucrezia will weg von Rom gehen, weil sie ist von Tarquinius Verwaltung. Und er hat Scham. Das ist eine furchtbare Sache für sie.
Aber pure Berechnung. Und so gesehen will sie aus diesem Rechenexempel raus.
Plötzlich in diesem Moment, wir haben ein Parallel. Und das ist, was ist so interessant mit Händel. Wir haben quasi kein Wort verändert, weil die Geschichte von Händel, die Arien von Händel, sind immer ein bisschen öffnet, nicht präzise.
Sie haben auch die Anmutung einer Metapher.
Genau, das ist richtig. Und also, das ist nicht so schwer. Arien zu finden, verklebt die Geschichte mit der Meinung in diesem Moment. Aber in diesem Moment, das ist ganz präzise, dass sie wild frei sein, weil sie hat diese Künstler gefunden, der Sarsin. Und für einen Moment glaubt, sie wäre frei. Und komischerweise später, sie singt ein Aria, wo sie sagt, Padre amato, addio. Und das ist ein bisschen wie Tosca. Und was ich finde ganz interessant ist, mit dieser Geschichte, das ist nicht eine Verismo-Geschichte, aber die Musik von Händel bekommt als eine hochdramatische Situation und eigentlich ein bisschen wie Verismo. Und dann haben wir, George und ich, wir haben entschieden, eine Art zu nutzen, auch das Händel hat nicht gewusst und gekannt, und das ist wie ein Melodram zu machen. Und alle diese Musik ist ganz original von Händel. Wir haben keine Fassung gemacht. Wir haben nur zwei Takte wiederholen gemacht. Wir haben gefunden, dass Händel hat selbst die Themen von Lascia la Spina, Lascia mi piango, diese andere Fassung gemacht in Ottone oder viel andere Stück oder in ein Concerto Grosso.
Man hat das Sehnsuchtsmotiv, den genau. Zorn, die Eifersucht.
Unglaublich.
Die Wut, die Macht.
Und
also
das kommt wirklich ein hochdramatisches Stück. Während dieser Geschichte mit dieser Musik. Wie Händel das hat selbst geschrieben, aber nicht in die Ordnung, das wir haben gemacht. Das ist ganz komisch.
Nun ist ja Balzacs Erzählung nicht nur sehr vielschichtig. Das stelle ich mir schwierig vor, da einzelne Textelemente zu kondensieren.
Ja.
Man kann ja nicht immer nur auf den Punkt setzen. Man muss ja auch ein bisschen eine Vorgeschichte erzählen. Oder passiert ja. Das vor allem über das szenische Einrichten?
Ich habe immer gesagt, ich habe während 3 Jahren mit Peter Brook gearbeitet. Das war mein Meister. Und ich habe da ein Herr zuerst gesagt, ich musste Inszenierung machen. Der hat mir eingeladen. 1982, er hat mir gesagt, ich muss das tun. Aber ich war schon Sänger und das hat gut funktioniert. Als Sänger. Aber er hat mir ein paar Wahrheiten gesagt. Eine ist, man braucht nichts zu sagen und zu singen, was man sieht. Und das ist, warum gibt wenig Dialogen. Der Art zu tun war, der wenigste zu haben. Ein alter Freund von mir war der Pete Beers, der Freund von Benjamin Britten. Und komischerweise hat er sehr, sehr viel auf dem Midsummer Night's Dream gesprochen. Im Januar dieses Jahr. Ich habe Midsummer Night's Dream gemacht. Und ich habe bemerkt, so viele Sachen, dass er mit mir gesagt. Die erste Sache, er hat gesagt, wenn man will, ein Stück schreiben für die Oper, man muss nur ein dritter Teil von alles nutzen. Die Musik braucht zwei Dritter. Das wir haben drei Teile. Text, Musik, Musik. Und das ist ganz präzise, was wir haben gemacht. Wir haben so viel weggenommen, präzise zu machen und nicht gesungen und gesagt, was man kann sehen. Das bedeutet, man braucht eine Konzentration, das Publikum. Man braucht eine riesige Konzentration. Und wie Sie haben bemerkt, das ist auch in Französisch, weil Handel hat Französisch geschrieben. Ich habe nicht gewusst, wo das George hat mir gesagt. Aber diese Musik klingt wie Rameau. Das ist unglaublich. Und dann, ich habe vorgestellt ein paar Momente von junger Handel. Das ist ein römischer Kantate. Aber das macht eine unglaubliche dramatische Brücke von der Geschichte. Und das ist original. Also man kann sagen, das ist zufällig gekommen als eine Idee, aber das ist ganz perfekt als Struktur. Und der Peter hat immer gesagt, präzise zu machen auf der Bühne, ohne zu zeigen mehr oder zu sagen mehr, das ist die Beste. Und das ist, was ich habe probiert hier zu tun. George macht wunderbar diese Musik. Ich kenne nicht einen anderen, wer kennt diese Musik so gut. Nicht nur das, aber er hat sein Universum von Farbe von das Orchester. Er macht unglaubliche Sonorität, wie sagt man das, Farbe von Orchester. Und dazu macht er auch einen magischen Klang von den gleichen Barockinstrumenten. Und das macht wie ein Melodram von dem Klang. Zum Beispiel in dem ersten Moment, er hat selbst geschrieben ein Vorspiel, dass wir sind nicht in eine Welt gewöhnt. Und das ist nicht ein gewöhnter Klang. Aber das ist alles von Händel zusammen gemacht. Das klingt ein bisschen improvisiert. Aber das ist nicht natürlich. George hat das selbst geschrieben und macht einen wunderbaren Auftritt für die Geschichte, ich finde.
Es schafft eine fast improvisierte Atmosphäre.
Genau.
Denn es sind ja dann im Laufe des Abends auch ganz viele Motive, Textsplitter, Ideen, die alle nicht zum Ziel kommen.
Nein, genau.
Die alle scheitern an den Umständen oder an den klassischen Geschlechterrollen.
Ich habe gesagt, ich hätte gerne etwas, wo das Publikum sagt, aber ich kenne das. Endlich. Aber es gibt andere Momente. Die einzige Sache ist, das, was sie glauben zu kennen, klingt ein bisschen wie das, aber es ist nicht die gleiche Stücke.
Also, es klingt nochmal ganz anders. Sie hören Vertrautes neu in einem anderen Zusammenhang und hören, was da alles sozusagen in dem, was sie meinen zu kennen, noch drin ist.
Die berühmte Arie von Cleopatra ist eigentlich nicht von Cleopatra, aber ist Lasciam la Spina. Wir nutzen das. Und wie das ist sehr bekannt, niemand geht zu Ende von diesem Thema. Das ist nur zu Ende gemacht in einer anderen Fassung von Handel selbst. Und man kann sagen, das ist nicht das gleiche Stück. Immer eine andere Fassung.
Nun ist ja die Struktur der Oper, auch wenn es sich ein Opernpasticcio nennt, nicht so, wie es von klassischen Händel-Opern vertraut ist.
Nein,
also es gibt einen ganz kurzen Aufruhr mit dem Orchester und dann geht's los mit einem Duett.
Husch. Diese dritte Coronata. George hat eine wunderbare Idee gehabt, wie ein Choral hereinzuschreiben. Und das geht sehr gut, weil dieser Choral ist von das Publikum, die Leute. Wir machen einen Kommentar auf die Gesellschaft, die Situation. Ich finde das ganz klug von seiner Seite. Das klingt sehr gut, sehr schön. Das klingt ein bisschen wie Bach, mehr als Händel.
Das macht ja Balzac in seiner Erzählung auch. Am Anfang, er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, diese Atmosphäre in Paris zu beschreiben.
Genau.
Diese
genau.
Selbstdarsteller, diesen Jahrmarkt der Eitelkeiten.
Das ist noch heute, der Tout Paris. Und ich habe gedacht, das wäre interessant, das auf die Bühne zu bringen. Aber dann, wir haben nur junge Sänger von der Universität. Wir singen wunderbar und sie spielen wunderbar. Und dazu, ich habe gedacht, okay, das ist vielleicht besser als ein Geburtstag für die junge Sohn und Tochter zu haben. Sie sind alle junge, aber was ist ganz komisch, ist, die Kinder sind ziemlich sehr erotisch. Immer etwas anderes. Zum Beispiel in diesem Moment, man kann sagen, dass Balzac ist nicht bürgerlich. Die de Rochefide ist auch eine Künstlerin in dieser Zeit. Man sagt von Künstlerin, dass sie sind ein bisschen wie Prostituierte und Schauspielerin in dieser Zeit. Das war sehr oft. Aber wenn sie sind vor die Kinder machen ein Spiel so, sie sind komischerweise bürgerlich geworden. Und dann sie ist verloren, sagt, ich weiß nicht, wo ich bin. That every moment is being, an jedem Moment, eine ist konfrontiert von ein anderer moralischer Gedanken. Einmal das ist von Kindern, einmal das ist von Familie, einmal das ist von Balzac. Ich finde das sehr interessant.
Balzac, also die Figur des Erzählers, hat ja auch so ihre ironischen Momente.
Sehr viel.
Ne? Auch sehr böse, wie er mit dieser Szenerie abrechnet.
Ja, das ist ganz genau.
Deswegen auch meine Frage. Ich habe so den Eindruck, auf der Bühne kann man das einfach in dieser Gesellschaft, die sich so eitel gebiert und immer guckt, wer gerade guckt, übermitteln oder übersetzen. Ne?
Was ich liebe, ist, dass Balzac war der berühmte Gast, wirklich sehr bekannt in dieser Gesellschaft. Also er kommt und sagt, ich bin hier. Aber zum ersten Mal, er kommt mit dieser berühmten Sängerin und sagt, ich bin hier und alle sind mehr interessiert in die Sopranisten und er ist ein bisschen eifersüchtig und sehr irritiert von das. Das ist sofort umgekehrt bei ihm, gegen ihn. Und das ist in einer Art ein komischer gesellschaftlicher Spiel gegen ihn. Ich finde das ganz richtig, das ist ganz von Balzac, wie er schreibt. Er schreibt hier.
Wenn so seine Rolle, seine Haltung, seine Position
und dann
sehr unelegant unterwandert wird.
Ja?
Ich habe mich gefragt, warum diese Erzählung Sarrazin heißt. Sie könnte ja ebenso sehr Zambinella heißen.
Genau.
Wie ein Mensch als Kastrat überhaupt nur eine Chance hat, sich musikalisch zu entwickeln.
Aber zum Beispiel, das ist eine sehr schwere Rolle zu spielen. Weil, nicht nur musikalische, weil diese Musik ist gewählt von alles, das ist unbekannt oder nicht gespielt, weil das ist zu schwer oder das war für eine berühmte Sängerin, wer kommt und will eine neue Arie zu zeigen, dass sie eine fantastische Kultur hat. Also das bleibt in Appendix hinten. Also,
das wissen alle, die die Anekdote kennen aus London, wo Händel seine größten wahnsinnige Solistin irgendwie aus dem Fenster halbt.
Ah, ja, genau.
Das Geschrei, wo es war.
Diese Musik ist weggenommen, nicht weil es ist nicht gut, alles ist die erste Qualität, aber das ist manchmal zu schwer. Oder Händel war ein fantastischer Dramaturg und hat gesagt, besser in eine andere Sache zu nutzen.
Und noch ein bisschen Pep in den Plot bringen, wie auch immer.
Und er macht ganz präzise die Sache, also wir probieren das auch zu tun. Aber das bedeutet, wenn wir haben diese Struktur gemacht, wir haben immer die beste Musik von Händel. Das ist ein Meisterwerk nach einem anderen. Und das bedeutet auch, ist die Zambinella singt die schwerste Arien, aber wie ein Sopranistin in Vorstellung. Sie macht ein Vorstellung jedes Mal. Sie singt für das Publikum, für der Kardinal, immer eine Vorstellung. Und dann kommt ein Moment, wo das ist persönlich. Auch wenn zum Beispiel wir haben ein Duett benutzt von Agrippina, wo man denkt, dass die Zambinella spricht mit ihrem Publikum. Aber das hat ein Kanon, Antworten von Sarrazin, wo man kann glauben, dass sie singen die gleiche Materie, aber sie sind nicht in die gleiche Welt. Sie sind nicht zusammen. Das ist eine Fantasie von Sarrazin, auf der Bühne mit dieser Sopranistin zu sein. Sie hat keine Kommunikation zwischen die beiden, aber gleichzeitig da gibt es einen Dialog zwischen die beiden.
Eine Fantasie, eine Vision.
Genau.
Ja. Man kann ja von Sarrazin sagen, jung, stürmisch, in seinem Künstleralltag und er hat die ideale Vorstellung von einer Frauengestalt, von einem weiblichen Wesen im weitesten Sinne. Und dieses Ideal, das meint er nun in Zambinella zu sehen.
Genau.
Da kollidieren Frauen- und Männerbilder und die klassischen Raster und sein Schönheitsvorstellung ist letztendlich so idealisiert, dass er damit gar nicht in die Realität finden kann.
Das ist komischerweise, ich habe viel von Tod in Venedig gestern gesehen, Reportage von Dirk Bogart und Visconti gesehen. wo sie arbeiten, diese Tote in Venedig. Und einer hat gesagt, aber das ist ein bisschen gefährlich, das ist ein 71. Und hat gesagt, aber das ist eine homosexuelle Geschichte. Ja. Bogart sagt, nein, das ist ein Künstler, der sucht eine Perfektion von Schönheit. Und hat das gefunden in dieser Tazio. Plötzlich hier in dieser Geschichte hat der Sarzin in die Stimme von Zambinella gefunden. Dann hat auf diese Vorstellung die Idee, dass es natürlich eine Frau war, das muss sein. Und dann kommt die Frage, aber wenn ich bin nicht eine Frau, könntest du auch
könntest so du mich verlieben? Auch lieben?
Ja, eine sehr gute Frage. Und warum nicht? Ich meine, wir sind so organisiert in unserem Kopf, alles in Ordnung zu haben. Und der Kunst ist eine Art, Freiheit zu geben. Die Zambinella ist so begeistert, die Freiheit zu sehen vor ihr.
Die Frage ist ja, liebe ich diesen Menschen? Egal, welchen Geschlecht es er scheinbar oder wirklich ist.
Und natürlich, wenn wir haben das angefangen, was 5 Jahre vor, und dann kommt Covid, und dann wir haben eine neue Fassung gebaut.
Inwiefern hat die sich verändert? Was unterscheidet die alte von der neuen?
Wir haben das viel länger gemacht, aber was war schön? Wir haben viel mehr Möglichkeiten gehabt, eine Sympathie, ein Verständnis zwischen die Sopranistinnen zu bauen. Man sieht jetzt Momente, wo sie haben eine Sympathie, wollen zusammenhalten und unterstützen.
Da gibt es auch eine Berührung zwischen den beiden, genau, die nicht ausgesprochen werden kann, weil sie, genau, beide nicht wissen, was das
sie
ist.
Sie sind nicht zusammen, aber
sie könnten auch zusammen sein.
Manchmal, man kann das vorstellen. Ich finde das ganz toll. Man braucht ein bisschen diese Fantasie zu nutzen während der Vorstellung auch. Ich hoffe, wir haben klar gemacht, aber das ist nicht eine normale Liebesgeschichte. Die Zwischenzeit von 5 Jahren vor und jetzt, wir haben so viele gesellschaftliche Fragen auf der Identität. Was ist eine Frau, was ist ein Mann? Und das ist ganz genau, was diese Geschichte erzählt. Aber wir sind ein bisschen, wie sagt man, altmodisch geworden in einer Art, weil man geht immer weiter für die Idee, Freiheit zu haben. Einer hat sein eigenes Leben zu erfahren. Und jetzt in Amerika zum Beispiel, und sie sind ein bisschen zurück in die Grotten, wie sagt man, in Caves.
Im Käfig, eingesperrt.
Man ist klug genug, ein Buch zu lesen oder in eine Diskussion zu haben. Aber nein, die Regierung will das kontrollieren. Das ist altmodisch. Das ist etwas, wir haben schon erlebt und wir brauchen nicht mehr. Aber wir haben in dieser Geschichte auch Momente, wo man sagt, aber was ist das? Das geht nicht. Das ist sehr interessant. Und ich bin sehr glücklich, dass wir machen das hier. Und ich finde, das ist der richtige Moment für dieses Stück. Wir brauchen nicht jedem Jahr ein Pasticcio zu machen. Man braucht nicht. Aber das ist interessant, manchmal ist das zu tun mit der Musik von Händel.
Wann hat sich das ergeben, die Idee, Schauspieler vom Deutschen Theater in diese Oper
zu
integrieren?
Dieses Jahr mit dieser Koproduktion, wenn man kann das sagen, dass der Herr Siedler hat vorgestellt, Schauspieler mit uns zu geben, sodass wir können zusammenarbeiten, weil er war sehr interessiert von dieser neuen Arbeit auf die Musik von Händel. Und das war sein, wie sagt man, erster Schritt. Und ich finde das wunderbar, weil wir haben drei wunderbare Schauspieler. Und sie bringen eine ganz andere Art zu spielen und zu denken. Das ist eine Freiheit. Und manchmal, man sagt, aber ich höre nicht, was er sagt. Ich sage ganz genau. So ein Beispiel gibt einen Moment, wo die Kardinal, ich habe ihm gesagt, du sagst, was du willst. Ich will nur wissen, dass du sagst etwas. Und wir können verstehen, weil er spielt das wunderbar, was du meinst. Das ist nicht interessant zu sagen, ich muss alles von ihm hören. Und das ist eine theatralische Art zu nutzen, dieser Moment. Und ich finde, das gibt eine Farbe, ein Mittel, weiterzugehen der Oper. Und ich bin sehr, sehr begeistert und dankbar, dass der Erich hat das vorgestellt. Und ich finde, das ist eine reiche Erfahrung, mit diesen drei, Florian und Ronny und Marina, zu arbeiten. Sie sind wunderbar.
Und eine andere Farbe fließt auch noch ein, wenn man die Gesangssolisten.
Genau, und zu hören. Ja. Weil durch diese Schauspiele, wir können auch als Publikum hören.
Ist das ein tragisches Finale oder ist das die Vision, mit den Sehnsuchtsträumen, den Projektionen nicht aufzuhören?
Die Freiheit von diesem Künstler macht Tod eine andere. Wer braucht diese Freiheit? Das für die Zambinella. Zambinella glaubt, dass ein neues Leben kommt. Und der Sarrazin macht alles kaputt. Für mich, der Balzac könnte nicht mehr als fertig machen, die Geschichte, weil das kann nicht weitergehen. Ich finde das natürlich tragödisch, aber das ist tragödisch, dass die Zambella hat keine Freiheit gefunden. Dass der Sarrazin hat sein Limit gefunden und kann nicht mehr als ein wunderbarer Künstler weiterleben und arbeiten. Und ich finde das ganz tragödisch.
Entweder ja. Die Künstlervision oder die Lebensvision, aber nicht beides.
Eigentlich so, ja.
Danke fürs Gespräch.
Vielen, auf vielen
gutes
Dank.
Gelingen.
Sarrazin von Honoré de Balzac. Ich war in eine jener tiefen Träumereien versunken, in die jedermann, sogar ein frivoler Mensch, mitten in den rauschendsten Festen verfällt. Die Uhr des Élysée Bourbon hatte gerade Mitternacht geschlagen. Ich saß in einer Fensternische, hinter den sich sanft bewegenden Falten eines Moiré-Vorhangs, der mich verbarg, und konnte nach Belieben in den Park des Pariser Stadtpalais, in dem ich den Abend verbrachte, hinabschauen. Die nur unvollkommen beschneiten Bäume hoben sich schwach von dem grau getönten Hintergrund ab, den ein bewölkter, kaum vom Mond weißlich überhauchter Himmel bildete. In dieser fantastischen Atmosphäre ähnelten sie irgendwie nur notdürftig in ihre Leichentücher gehüllten Gespenstern, ein gigantisches Ebenbild eines Totentanzes. Wenn ich mich nach der anderen Seite wandte, konnte ich mich an dem Tanz der Lebenden erfreuen. An einem glänzenden Salon mit Wänden, an denen Gold und Silber glitzerten, an schimmernden Kronleuchtern mit strahlenden Kerzen. Dort wimmelten, schwangen und flatterten schmetterlingshaft die hübschesten Pariser Frauen, die reichsten, die mit den höchsten Titeln. Glanzvoll, prunkend, mit blendendem Diamantengefunkel, Blumen auf dem Kopf, auf den Brüsten, im Haar, über die Kleider verteilt oder in Gewinden zu ihren Füßen. Das leichte Lusterschauern, die wollüstigen Schritte ließen die Spitzen, die Seidenstickereien, den Musselin um ihre köstlichen Hüften kreisen. Hier und dort drangen allzu lebhafte Blicke durch, verdunkelten ihre Lichter, das Feuer der Diamanten und machten Herzen, die bereits glühten, noch heißer. Es waren auch schon bedeutungsvolle Kopfbewegungen zu den Liebhabern hin zu erspähen und ablehnende Gebärden zu den Ehemännern. Ausrufe der Spieler bei jedem unvorhergesehenen Ergebnis, das Klingen des Geldes mischten sich in die Musik und das Gemurmel der Plaudernden. Um die ohnehin schon von allem, was die Welt an Verführerischem darzubieten hat, trunkene Menge vollends zu betäuben, wirkten Parfumdunst und ein allgemeiner Rausch sich auf die betörte Einbildungskraft aus. So hatte ich also zur Rechten das düstere, schweigende Bild des Todes, zu meiner Linken die dezenten Bacchanalien des Lebens, hier die kalte, trübsinnige, trauernde Natur, dort von Freude erfüllte Menschen. Ich, auf der Grenze dieser beiden so unterschiedlichen Anblicke, die, da sie sich tausendfach auf die mannigfachste Weise wiederholen, Paris zur amüsantesten Stadt der Welt und der am meisten philosophischen machen, ich bildete ein moralisches, buntes Allerlei, halb Lust, halb Todestrauer. Mit dem linken Fuß schlug ich den Takt, den anderen glaubte ich in einem Sarg zu haben. Tatsächlich war mein Bein eiskalt von der Zugluft, die einem die eine Körperhälfte gefrieren lässt, während die andere die feuchte Wärme des Salons verspürt. So etwas widerfährt einem bei einem Ball häufig.